so diesen, ich sag mal, diesen Werdegang erlebt haben. Die waren schon als Kinder, als Babys, als Ungeborene vielleicht sogar im Gottesdienst. Und wenn ich mich daran erinnere, an die Kinderstunde damals, als kleiner Bub, dann habe ich immer so die Geschichten aus dem Alten Testament geliebt. Und die fand ich einfach immer so toll. Und es war einfach immer schön zu hören, was Gott so im Leben von bestimmten Menschen getan hat. Und da denke ich zum Beispiel, oder vielleicht hat ja von euch auch einer so eine Lieblingsgeschichte aus dem Alten Testament, die du als Kind vielleicht immer super toll fandest. Gideon, Josef, Ruth, ja, genau, weniger bekannt, aber sehr, sehr wichtig, ja. David und Goliath, genau, das war eine meiner Lieblingsgeschichten. Ne? Esther, auch sehr wichtig, ja. Und so gibt es jetzt, da könnten wir jetzt hunderte Geschichten wahrscheinlich hier jetzt nennen. Ich dachte auch an noch der Bau der Arche und die Sintflut, wie es hatte noch niemals geregnet und Gott gibt so einen Auftrag. Noah, bau eine Arche. Wahnsinn, ne? Oder auch der Auszug aus Ägypten und wie sie dann vor dem Schilfmeer stehen und auf einmal teilt sich das Schilfmeer ins links und rechts und das Volk Israel kann hindurch wandern. Wahnsinn, als kleines Kind in der Sonntagsschule, wenn man sowas hört, wow, kann ich nur staunen, wie groß Gott ist. Oder auch an Daniel habe ich auch geliebt. Daniel und seine Freunde, Feuerofen, Löwengrube, wow. Und Gott hat sie bewahrt. Und deshalb finde ich es immer wichtig, dass wir an unsere Kinder auch die biblischen Geschichten weitererzählen. Das ist so wichtig. Und sie lernen für ihr Leben lang. Ich bin dankbar auch dafür, für den Kindergottesdienst, den ich miterleben durfte. Es sind beeindruckende Geschichten. Die Bibel steht voll, auch das Neue Testament, beeindruckende Geschichten, die für mich immer wieder die Allmacht und die Größe Gottes zeigen. Und wir treffen auch auf eine Reihe von diesen faszinierenden Persönlichkeiten. Denk an Abraham, denk an Mose, denk an Josef, wurde schon genannt, Esther, Ruth, Daniel, Jonah und. Wir könnten hier einige anführen. Und heute Morgen wollen wir uns so eine Person anschauen oder einen kleinen Aspekt aus dem Leben dieser Person. Und das ist David. Und woran denkt ihr, wenn ihr an David denkt? Als allererstes? Goliath, ja, kommt meistens. Woran denkt er noch, wenn er an David denkt? Jonathan, ja, werden wir auch nachher noch kurz anschauen. Was? Ach so, Schafe, okay. Ach, guilty, also schuldig, ja. Genau, Bathseba, ne, schuldig. König. Ja, David, ein paar Informationen zu David. Er war der jüngste von 8 Söhnen, das Nesthäkchen, der kleinste, der betutelt wurde oder sich durchsetzen musste, je nachdem. Ich habe 3 ältere Brüder und ich musste mich immer durchsetzen. Ja, danke. Bisschen Mitleid, ne? Aber ich habe es geschafft. Hier und da doch zumindest. David war der jüngste von 8. Er war Schafhirte. Er war ein tapferer Mann, denkt nur mal an seinen Kampf mit Goliath. Ja, der Jüngste mit einer Schleuder und da tritt er so einem Riesen gegenüber. Und was war der Schlüssel? Ich bin hier im Namen Gottes und deshalb werde ich dich besiegen, Goliath. Du kannst noch so spotten, wie du willst, du wirst, baff, mit einem Stein lag der Goliath auf dem Boden. Aber David war auch ein schwacher Mann. Wir haben schon genannt, guilty, er war schuldig. Ja, denk an den Ehebruch mit Bathseba, denk an die Folgen, die daraus zu sehen sind, bis hin sogar zu einem Mordauftrag. Er wurde eigentlich zum Mörder, weil er seine Tat mit Bathseba, diesen Ehebruch, verschleiern wollte. Und trotz allem, trotz seiner Schwächen auch, wurde David wie genannt in der Bibel? Ein Mann nach dem Herzen Gottes. Wahnsinn, oder? Trotz seiner Schwächen, trotz seiner Sünden, trotz seiner Fehltritte wird er in der Bibel in 1. Samuel 13, Vers 14 genannt, ein Mann nach dem Herzen Gottes. Und heute Morgen wollen wir uns einen kurzen Abschnitt aus dem Buch Samuel anschauen. Wenn ihr eine Bibel dabei habt, dürft ihr gerne mitlesen. Samuel ist ziemlich weit vorne in der Bibel. Und wir wollen uns anschauen, 1. Samuel 30, die ersten 6 Verse. 1. Samuel 30, die ersten 6 Verse. Und die lese ich erstmal vor. 1. Samuel 30, 1 bis 6. Da steht, als nun David mit seinen Männern am dritten Tage nach Ziklag kam, waren die Amalekiter eingefallen in Südland und in Ziklag und hatten Ziklag eingenommen und mit Feuer verbrannt und hatten die Frauen und alles, was in der Stadt war, klein und groß, gefangen genommen. Sie hatten aber niemand getötet, sondern sie weggeführt und waren ihres Weges gezogen. Als nun David mit seinen Männern zur Stadt kam und sah, dass er mit Feuer verbrannt war und ihre Frauen, Söhne und Töchter gefangen waren, erhoben David und das Volk, das bei ihm war, ihre Stimme und weinten, bis sie nicht mehr weinen konnten. Auch die beiden Frauen Davids waren gefangen genommen, Ahinoam, die Jesreeliterin, und Abigail, die Frau Nabals des Karmeliters. Und David geriet in große Bedrängnis, weil das Volk ihn steinigen wollte, denn die Seele des ganzen Volkes war erbittert, ein jeder wegen seiner Söhne und Töchter. Soweit mal zunächst. Hier lesen wir von einer Geschichte, von einer Situation, von einer Begebenheit, die ziemlich heftig war für David und für das ganze Volk Israel. Und es war eigentlich eine ziemliche Prüfung für David. Und ich denke, wenn wir in unser eigenes Leben hineinschauen, dass wir auch immer wieder solchen Prüfungen ausgesetzt sind, wo wir Entscheidungen treffen müssen. Werde ich gleich später noch was dazu sagen. Gott sei Dank, nicht immer in dieser Heftigkeit, wie wir es hier lesen, aber trotzdem werden auch wir von Zeit zu Zeit mit Krisen in unserem Leben konfrontiert. Und in solchen Lebenssituationen, in solchen schwierigen Situationen ist es wichtig, dass wir die richtige Entscheidung treffen. Und da werde ich gleich noch was zu sagen. David, er musste viele Situationen in seinem Leben durchleben, in denen er gedemütigt wurde, denen Leute sich lustig über ihn gemacht haben. Aber David hatte gelernt, und das finde ich so wunderbar an seiner Person, an seinem Leben, er hatte gelernt, egal was passiert in meinem Leben, wie schwer eine Situation auch ist, ich vertraue auf Gott. Und nichts und niemand kann mir dieses Vertrauen rauben. Sein Hauptziel war, Gott dienen und Gottes Willen tun, egal wie die Lebensumstände sind. Und das ist eine innere Haltung, die wir bei David sehen, von der wir selber viel lernen können, von der ich selber viel lernen kann. Wir lesen hier, dass die Feinde Israels, die Amalekiter, eine Stadt erobert hatten. Die Stadt Ziklag wird hier ganz konkret genannt. Sie hatten sie erobert, sie hatten sie in Brand gesteckt und sie hatten alle Frauen und Kinder gefangen genommen und verschleppt. David selber war mit seinen Soldaten nicht anwesend. Er war in den Krieg ausgezogen und er war in Afek, das lesen wir im 1. Samuel 29, das waren so ungefähr 80 Kilometer von Ziklag entfernt. Das heißt, die Stadt war eigentlich ohne Männer, die Soldaten, oder ohne wehrfähige Männer. Die Soldaten waren im Krieg und zurückblieben nur die Frauen und Kinder. Und die Amalekiter, diese Feinde Israels, sie wussten das ganz genau. Sie wussten, wir haben freie Hand, keine Soldaten da. Wir können die Stadt 1, 2, 3 einnehmen. Und das passierte auch. Die Amalekiter kamen nach Ziklag, sie verbrannten die Stadt, sie eroberten die Stadt und sie nahmen alle Frauen und Kinder gefangen und führten sie weg. Und als David dann und seine Soldaten, als sie wieder zurückkamen in ihre Stadt nach Ziklag und sahen, was die Amalekiter angerichtet hat, dann könnt ihr euch ja vorstellen, wie ihre Reaktion war. Ihre Herzen zerbrachen. Und hier steht, sie weinten so lange, bis sie nicht mehr weinen konnten. Ich weiß nicht, ob du das schon mal erlebt hast, dass du so lange geweint hast, bis du einfach keine Tränen mehr hattest. So war die Situation hier. Und dann lesen wir, dass die Männer, die Soldaten rund um David so wütend wurden, so verbittert wurden, so zornig wurden, dass sie, was haben wir gelesen, David sogar steinigen wollten. Sie gaben David die Schuld, ihrem Anführer, die Schuld für dieses, was ihnen geschehen war. Es gibt in Belgien, wir haben ja lange in Belgien gelebt und als Missionare gearbeitet, es gibt da ein Sprichwort, das heißt, hohe Bäume fangen viel Wind. Ich weiß nicht, ob es das in Deutschland auch gibt. Hohe Bäume fangen viel Wind. Was könnte das Sprichwort bedeuten? Ja, nee, die fangen das Schlimmste ab, nicht. Genau, die hohen Bäume kriegen den meisten Sturm ab. Das heißt, der, der in einer bestimmten Verantwortung steht, Leiter, wie auch immer, Verantwortliche, werden als erstes angegriffen und kriegen den meisten Wind ab. Das bedeutet das. Und das sehen wir hier bei David ganz deutlich. Das sehen wir übrigens an anderen Stellen in der Bibel auch noch ganz deutlich, dass Leiter als erstes angegriffen werden. Und wenn ein Leiter fällt, dann ganz oft fällt auch der Rest auch. Und deshalb, David bekam hier volle Breitseite. Ja? Sie gaben ihm die Schuld für das, was geschehen war. Sie gaben ihm die Schuld für dieses Verbrennen der Stadt, für die Verschleppung, für die Gefangennahme ihrer Frauen und Kinder. Und wie reagierte David? Wurde er bitter? War er enttäuscht vielleicht von seinen Freunden? Und das ist der Vers, den ich jetzt noch nicht gelesen habe, den wollen wir zusammen lesen. Der nächste Vers, ich habe bei Vers 6a aufgehört, 6b ist der Schlüssel im Leben von David. Also er wird angegriffen von allen Möglichen, sie geben ihm die Schuld, sie wollen ihn steinigen. Und dann steht, was macht David, wie ist seine Reaktion? David aber stärkte sich in dem Herrn, seinem Gott. David aber stärkte sich in dem Herrn, seinem Gott. Und das ist der Schlüssel im Leben von David. Sehen wir immer wieder, wenn wir uns sein Leben anschauen. Trotz dieses Elends, trotz dieser Krise, trotz dieser Leidenssituation richtete David seinen Blick immer wieder nach oben. Auf Gott, auf den allmächtigen Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat. David stärkte sich in dem Herrn, seinem Gott. David suchte Zuflucht bei dem Herrn, seinem Gott. Ist es nicht wunderbar, in so einer Situation, wo er auch in eine Ecke hätte kriechen können und sagen können, ich kann nicht mehr. Gott, warum? Er hätte Gott auch anklagen können oder hätte sich zur Wehr setzen können gegenüber seinen Soldaten. Nein, David, er stärkte sich in dem Herrn, seinem Gott. Und es ist eine großartige Lektion, auch für unser persönliches Leben, die wir hier von David gezeigt bekommen. Wenn wir jetzt weiterlesen würden, die nächsten Kapitel, dann würden wir lesen, dass David tatsächlich Gottes Angesicht suchte und dass Gott auch antwortete. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr es ja daheim heute Nachmittag lesen. Wir lesen später, dass Gott ihm die Verheißung gab, David, es wird wieder alles in Ordnung kommen. Ich werde dir den Sieg geben über die Amalekiter. Und deine Familie oder deine Frau und deine Kinder, sie werden wieder zurückkommen. Und genau das geschah später auch in den nächsten Kapiteln. Und wir lernen aus dieser Haltung, aus dieser Lebenshaltung Davids, dass Not oder eine Notsituation, eine Krise in unserem Leben, Schwierigkeiten niemals das Ende sein müssen. Eine Notlage, eine Krise kann dazu dienen, dass unser Gottvertrauen gestärkt wird. Egal, was in meinem Leben geschieht, ich bleibe ganz nah bei meinem Herrn. Und Gott ist immer größer als jedes Problem in unserem Leben. Das könnte so ein Kalenderspruch sein, ne? So eine Kachel oder so eine Fliese, die man irgendwo hinhängt. Aber es stimmt, Gott ist immer größer als jedes Problem, das mir in meinem Leben begegnet. Ich weiß nicht, ob von euch einer Horatio Spafford kennt. Kennt denn jemand Horatio Spafford? Wenn ich gleich sage, um wen es geht, dann werdet ihr direkt sagen, klar, kenne ich. Horatio Spafford. Ich lese mal vor, oder ich erzähle es euch mal, was es mit diesem Mann auf sich hat. Vor rund 150 Jahren erlebte ein wohlhabender Geschäftsmann namens Horatio Spafford drei Tragödien in seinem Leben. Im Jahr 1871 wütete in seiner Heimatstadt Chicago ein heftiges Feuer. Sein einziger Sohn kam bei dem Brand ums Leben. Neben dem Tod seines Sohnes verlor Spafford auch seinen gesamten Besitz und war finanziell ruiniert. Zwei Jahre später wollte er mit seiner Frau und seinen vier Töchtern nach Europa reisen. Aufgrund unvorhergesehener Umstände konnte er im letzten Moment nicht an Bord des Schiffes gehen und seine Frau und die vier Töchter mussten alleine fahren. Am 22. November 1873 kollidierte das Schiff mit einem anderen Schiff und sank innerhalb von 12 Minuten. 226 Menschen starben, darunter alle vier Töchter von Spafford. Seine Frau war eine der 47 Überlebenden dieser Tragödie. Und als Anna Spafford in Europa ankam, schrieb sie ein Telegramm mit den Worten, allein gerettet, was soll ich tun? Als Horatio Spafford diese Nachricht erhielt, ging er sofort an Bord eines Segelschiffs und reiste nach Europa, um bei seiner Frau zu sein. Und als er sich der Unfallstelle näherte, schrieb er das folgende Gedicht. Wenn er das Gedicht jetzt hört, macht es direkt Klick, bin ich ganz sicher. Er schrieb, als er an dieser Unfallstelle kam, wenn Friede mit Gott meine Seele durchdringt. Ob Stürme auch drohen von fern, mein Herze im Glauben doch allezeit singt. Mir ist wohl in dem Herrn. It is well with my soul. Kennt ihr bestimmt alle oder fast alle. Werden wir nachher auch zum Schluss singen. Wenn ich jetzt sage, egal in welcher Situation, egal in welcher schwierigen Krisensituation wir manchmal kommen, Gott ist immer noch größer, dann ist das in Theorie wunderbar, hört sich so einfach an alles, aber in der Praxis ist es nicht immer so einfach, das weiß ich. Aber hier sehen wir eine Geschichte, ein Beispiel von diesem Mann, Horatius Spafford, der das erlebt hat und der eben wusste, egal wie schwierig eine Situation ist, und die war auf gut Deutsch gesagt sauschwer in diesem Moment, und trotzdem konnte er das Lied dichten oder dieses Gedicht schreiben, mir ist wohl in dem Herrn, egal ob Stürme oder so toben auch rings um mich herum. Und auch in der Bibel finden wir jede Menge Beispiele von Menschen, von Personen, von Männern und Frauen im Alten und Neuen Testament, die genau das bezeugen. Und im Hebräer 11, wo wir diese Wolke der Glaubenszeugen bekommen, da werden ein paar aufgelistet von diesen Männern, die im Glauben Krisen gemeistert haben. Denk mal an Paulus und Silas im Gefängnis. Und die Gefängnisse zur damaligen Zeit, das wisst ihr auch, das waren keine Luxusgefängnisse, das war keine Wellness-Oase oder irgendwas, ganz im Gegenteil. Sie waren im Block angekettet, tief unten im Kerker. Und was machten sie mitten in der Nacht, um Mitternacht? Sie trafen die Entscheidung, wir wollen Gott loben und preisen. Ungeachtet, wie meine Lebenssituation ist. Das ist Glauben, das ist Gottvertrauen. Denk an die Freunde von Daniel. Kurz bevor sie in den Feuerofen geworfen wurden, wurden sie gesagt, komm, schwört doch oder kniet euch nieder vor diesem Bild, schwört eurem Gott ab, dann werfen wir euch nicht in den Feuerofen. Und dann finde ich, dass eine der tiefgehendsten Versen in dem Kontext von Daniel, in Daniel 3, sie stehen da vor dem Feuerofen, es ist nur entweder Feuerofen, Tod oder aber abschwören. Und dann sagen sie zu dem König Nebukadnezar in Daniel 3, Vers 17 und 18, siehe, unser Gott, den wir verehren, kann uns erretten aus dem glühenden Feuerofen und auch aus deiner Hand, o König, kann er erretten. Aber wenn er es nicht tut, so sollst du dennoch wissen, dass wir deinen Gott nicht ehren und das goldene Bild, das du hast aufrichten lassen, nicht anbeten werden. Das ist Gottvertrauen, das ist Glauben. Egal was passiert, ich vertraue auf Gott und nichts und niemand kann mich davon wegbringen. Denk an viele Christen, die heutzutage in anderen Ländern verfolgt werden, denen es nicht erlaubt ist, sich so hier zu treffen, wie wir uns heute treffen, frei ihren christlichen Glauben zu leben. Und wie schlimm deine ganz persönliche Situation vielleicht auch sein mag, und vielleicht weiß es sogar niemand anders, wie schlimm deine Situation ist, manchmal können wir sogar hoffnungslos sein. Und ich habe Leute erlebt, die einfach hoffnungslos waren, die keinen Ausweg mehr aus einer bestimmten Situation gesehen haben. Aber gerade dann ist es so wichtig, dass wir weiterhin Gottes Angesicht suchen, dass wir ihm bedingungslos vertrauen. Und es ist auch für mich immer wieder wichtig, ich habe es ja wahrscheinlich schon zigmal gesagt, dass wir eine Gemeinde haben, dass wir Geschwister, Glaubensgeschwister um uns herum haben, die uns in bestimmten Situationen auch helfen, die uns ermutigen, mit denen wir zusammen beten können, die, so wie wir hier gelesen haben, unser Vertrauen in den Herrn stärken. Auch dafür sind wir Gemeinde und deshalb ist Gemeinde so wichtig. Deshalb verlasst die Gemeinde nicht, sondern lasst uns zusammen dem Herrn dienen. Psalm 121, 1 bis 2 steht, ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher kommt mir Hilfe? Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Was für ein Bekenntnis. Woher kommt mir Hilfe? Meine Hilfe kommt von Gott. Oder 1. Petrus 5, Vers 7, sagt Petrus, alle eure Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Denn er sorgt für euch. Und das sind nicht irgendwie leere Worte, hohle Worte, sondern das ist die Wahrheit, das ist Gottes Wort. Und im Leben von David sehen wir genau das immer wieder. Diese Haltung kommt immer wieder zum Vorschein. David hatte verstanden, dass letzten Endes, wie schlimm seine Situation auch manchmal war, seine einzige Hilfe kommt von Gott. Ja, seine einzige Hilfe ist Gott selber, Gott in Person. Und deshalb suchte er in allen schwierigen Situationen in seinem Leben immer wieder die Hilfe Gott und das Angesicht Gottes. War diese Haltung bei David so 1, 2, 3 vorhanden? Nee. Wenn wir uns sein Leben anschauen, wenn wir sein Leben studieren oder schauen, was er so alles erlebt hat, dann sehen wir, dass David Zeit brauchte, um dieses starke Gottvertrauen, ich sage jetzt mal, zu lernen. Er hat Zeit gebraucht, um zu wachsen in seinem Gottvertrauen, in seinem Glauben zu Gott oder in seinem Vertrauen zu Gott. Auch in seinem Leben als junger Kerl oder als junger Mann gab es Zeiten, in denen er schwach war, in denen er Hilfe, in denen er Unterstützung von Freunden benötigte. Und in diesem Zusammenhang will ich einen kleinen Abschnitt lesen aus 1. Samuel 23, also kurz vor unserem Abschnitt, den wir als Predigtext heute haben. In 1. Samuel 23, Vers 14 bis 18 steht: David aber blieb in der Wüste auf den Bergfesten. Er blieb im Gebirge in der Wüste Ziph. Und Saul suchte ihn die ganze Zeit. Saul, ja, wollte ihn ja umbringen, wissen wir ja, er wollte ihn ermorden. Aber Gott gab ihn nicht in seine Hand. Und als David sah, dass Saul ausgezogen war, um ihm nach dem Leben zu trachten, blieb er in der Wüste Ziph in Horesha. Da machte sich Jonathan, Sauls Sohn, auf und ging hin zu David nach Horesha. Und was machte Jonathan, der beste Freund? Und stärkte sein Vertrauen auf Gott und sprach zu ihm: David, fürchte dich nicht, Sauls, meines Vaters Hand, wird dich nicht finden. Und du wirst König werden über Israel und ich werde der Zweite nach dir sein. Das weiß auch Saul, mein Vater. David, er war hier am Boden zerstört. David hatte keine Kraft mehr. Saul wollte ihn töten. David war auf der Flucht und total entmutigt. Aber dann, irgendjemand hatte vorhin Jonathan genannt, ich weiß nicht, ich glaube Roland, ne? Dann war sein großer Freund Jonathan an seiner Seite. Und Jonathan kannte David. Er sah, wie er entmutigt war, wie er keine Hoffnung mehr hatte, wie er hoffnungslos war. Und was machte Jonathan? Er stärkte Davids Vertrauen in Gott. Das finde ich so toll. Jonathan ermutigte David, auf Gott zu vertrauen, unabhängig von der Situation. Ist doch fantastisch, fantastisch, wenn man so einen Freund oder eine Freundin an seiner Seite hat, oder? Hiob hatte auch Freunde an seiner Seite, oder? Haben die sein Vertrauen in Gott gestärkt? Oh je, genau, nicht wirklich, ne? Im Gegenteil. Bei Jonathan sehen wir genau das Gegenteil. Jonathan stärkte Davids Vertrauen in Gott. Und es ist so gut, wenn wir so einen Jonathan an unserer Seite haben, der unser Vertrauen in Gott stärkt, wenn wir es einfach mal nicht mehr schaffen, wenn wir vielleicht entmutigt sind. Und so hatte David im Laufe seines Lebens gelernt, auf Gott zu vertrauen, durch Höhen und Tiefen. Und deshalb suchte er jetzt, wenn wir wieder bei unserem Predigtext sind, deshalb suchte er jetzt in dieser schwierigen Situation hier in Ziklag das Angesicht, zuallererst das Angesicht Gottes. Und damit möchte ich euch, uns alle zum Schluss ermutigen, egal wie deine Lebensumstände sind, egal wie schwer vielleicht deine ganz persönliche Situation ist, bleib ganz nah bei Jesus. Vertraue ihm, und zwar bedingungslos. Stärke dein Vertrauen auf den Herrn. Und vielleicht, wenn du selber keine Kraft mehr hast, such dir dann jemanden, der dein Vertrauen in Gott stärken kann. Dafür ist Gemeinde da. Jesus ist unser Anker, er ist unser Halt. Und die Bibel sagt, er wird uns niemals verlassen. Er wird uns niemals enttäuschen. Und die Verheißung aus seinem Wort, der letzte Vers aus dem Matthäusevangelium, den kennt ihr bestimmt auch alle. Und siehe, ich bin bei euch 250 Tage bis an das Ende der Welt. Ist es so? Oh, habe ich eine falsche Übersetzung? Nee, das sagt Jesus, gibt die Verheißung, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Welt. Und das wünsche ich uns, dass egal wie unsere Lebensumstände sind, wir wie dieser Horatio Spafford, vergesst das nicht, singen und sagen können, mir ist wohl in dem Herrn.